Ja, vielen Dank euch. Nach der Predigt haben wir noch eine Zeit, wo wir Gott noch länger musikalisch anbeten werden. Wie Robert schon gesagt hat, sind wir am Ende einer Predigtreihe, wo wir mal so nach und nach die verschiedenen Ziele, die wir uns so als Gemeinde für die nächsten 5 Jahre gesetzt haben, vorgestellt haben. Und heute geht es um Gemeindegründung. Das ist jetzt kein neues Ziel, sondern wir haben uns entschieden, dass wir eben weiter Gemeinden gründen wollen und dass das weiter ein Schwerpunkt für die Lukas-Gemeinde bleibt. Um euch gedanklich einzustimmen, möchte ich diejenigen von euch, die eher introvertiert sind und die gar keine Lust haben, sich jemanden vorzustellen, den man nicht kennt, vielleicht auch besonders die, die sagen, jetzt gehe ich endlich mal in eine große Gemeinde, damit mich keiner kennt und ich mit keinem reden muss und mir das alles mal nur so anhören muss und dann schnell wieder so unerkannt rausgehe, auch da bitte ich jetzt schon um Vergebung, weil ich möchte dich auffordern, deinem Nachbarn oder der Nachbarin eine kurze Frage zu beantworten. Gemeinsam, geht nicht darum, wer ist klüger, sondern gemeinsam da vielleicht eine Antwort zu finden. Und also wenn ihr euch nicht kennt, dann stellt euch kurz vor. Und die Frage ist ganz einfach und weil sie so einfach ist, hat sie wahrscheinlich einen Haken, würdet ihr denken. Ist so. Und zwar, ganz einfach, die Frage lautet, was ist die Frucht eines Apfelbaums? Ja, Leute, Biologieunterricht, 2 Minuten. Viel Spaß. Was ist die Frucht eines Apfelbaums? Also, schön zu sehen, dass wir auf alle Fälle ein paar Extrovertierte unter uns haben. Also, die Antwort lautet, natürlich ist eine Frucht eines Apfelbaums schon ein Apfel, aber ne, worauf es wirklich ankommt, ist, die wirkliche Frucht ist ein weiterer Apfelbaum, der dann, es macht Klick, schön, ach, ist das schön. So muss man sich als Lehrer fühlen, Realschule, 9. Klasse und die, doch, irgendwas kommt mal an, so, schön. Genau, es ist ein Apfelbaum, der dann auch wieder Äpfel bringt, wo dann wieder weitere Bäume entstehen. Genauso ist es beim Thema Gemeindegründung. Ganz einfach, ne? Wir als Lukas-Gemeinde, eine ganz natürliche, übernatürliche Frucht unserer Gemeinde ist nicht nur, dass hier unheimlich viele Äpfel sitzen, sozusagen, und wir dann ne, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Äpfel haben, sondern immer auch wieder Apfelbäume, also eigene Gemeinden, die dann wieder Gemeinden gründen. Und Jay steht hier vorne, weil das ist quasi so sein Job, wenn man so will. Er ist von Gott berufen worden in den USA als Missionar, um uns zu helfen, Gemeinden zu gründen. Jay ist schon seit 25 Jahren hier in Berlin, hat die verschiedensten Gemeinden gegründet in den verschiedensten Kontexten. Und er geht immer dahin, zumindest aus meiner Sicht, er geht immer dahin, wo noch nichts ist. Okay, wir sagen, Mensch, da wäre doch ganz schön und da ist eigentlich nichts. Und dann muss er irgendwie anfangen, das ist ein evangelistisches Projekt oder vielleicht irgendwie eine Gemeinde aufzubauen. Und Jay, ich wollte dich einfach mal fragen, okay, wie machst du das? Was ist da wichtig? Wie fängst du an?
Also vielen Dank für die Frage, für die Einladung heute nochmal dieses Thema von Gemeindegründung zu thematisieren und uns vorzustellen, wie schön es ist, neue Bäume in Berlin zu sehen. Und das ist wirklich eine Gebetssache. Man geht erstmal tief in Geist und sagt, Herr, was hast du vor? Und was Rüdiger gesagt hat, ist, es stimmt, aber nicht, es gibt auch eine andere Bedeutung, es gibt nichts. Wir gehen in Stadtteilen, wo es nichts Sichtbares gibt. Aber Gott doch ist unterwegs und Gott arbeitet in diesem Kiez. Und da im Gebet, im Vertrauen im Herrn, dann beten wir, Herr, was hast du hier vor? Zeig uns gemeinsam als Gebetsteam, was du hier vorhast. Und dann wir beten und ich darf dann meine andere Rolle als Trüffelschwein anziehen und so schnuffeln Und dann schauen, ah, hier ist der Samen, was unter der Erde liegt, aber hat die Kraft, ein Baum zu werden. Und dann, wir arbeiten als Team, dass es ein Baum wird. Dann soll ich, ja.
Sehr cool. Also Jay hat tatsächlich so die Gabe des Glaubens und des Vertrauens. Er sieht eben Dinge, wo wir anderen sagen, versucht uns das zu erklären, wir denken, ja, wir sehen da nicht sowas, aber Jay, er sieht und er glaubt und er geht voran.
Genau.
Und dann hat man ja so dennoch auch die schwierige Phase, Leute kommen dazu, vielleicht schon ein paar aus der Lukas-Gemeinde, vielleicht andere Christen, die hören, ah, da passiert vielleicht irgendwie was. Wie entscheidest du, wie schnüffelst du, dass es passt, dass es nicht passt irgendwie?
Genau, ja, stimmt. Und bitte hier von mir, ja, diese Gabe des Glaubens ist unheimlich wichtig bei Gemeindegründung, aber nicht alle haben das. Also ein reicht normalerweise oder zwei ist auch gut. Aber zum Beispiel meiner Frau, sie sagt, ja, ich sehe nicht, was du siehst. Kannst du mir erklären, was du siehst? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, ich weiß das einfach im Geist. Aber wir brauchen auch intelligente Menschen wie meine Frau. Wie funktioniert das denn überhaupt? Und da kommt es dann zu diesem Team. Und es ist sehr wichtig, dass Leute kommen zusammen, dass dieser Samen dann eine Pflänzlein wird. Und das braucht dann Gebet, aber auch Gaben wie Unterscheidungsvermögen und Logistik und Strategie, solche Sachen. Aber besonders, dass intensive Beziehung stattfindet. Und das ist, was eine Gemeindegründung wirklich ausmacht, ist, dass wir ganz intensiv miteinander nicht nur beten, sondern reden in Jüngerschaftsgruppen. Diese feste Sicherheit, die wir in Jesus haben, aber auch das wachsende Vertrauen. Das, ja, ich glaube, aber hilf mein Unglauben. Und wir reden als Geschwister darüber, aber dann auch mit unseren noch nicht gläubigen Nachbarn und Freunde und Kollegen, wie wir Tag für Tag tiefer und einfach verbundener mit Jesus gehen in dem Glauben und dann einladen mit uns, dann das ein Kern wird zum Pflanzlein und dann zum Baum.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Jay. Wir könnten hier noch eine Stunde reden. Richtig schön. Vielen Dank. So, da sind wir schon mittendrin im Thema. Wir spulen noch so einen kleinen Tick zurück. Also, Thema geht um Gemeindegründung und ich möchte einfach drei einfache Fragen heute beantworten. Warum gründen wir Gemeinden? Was ist eigentlich eine Gemeinde, eine Kirche, so in unserem Verständnis? Und das dritte ist, wie gründen wir Gemeinden? Und dieses Wie, da hat Jay jetzt schon einiges drüber gesagt und das werde ich nachher auch noch mal ein bisschen weiter ausführen. Also, warum? Was ist die Motivation? Und die ist relativ einfach zu finden. Wir glauben, das ist ein Teil oder eine praktische Umsetzung des Missionsbefehls ist, den Jesus uns gegeben hat. Wir finden den am Ende des Matthäus-Evangeliums. Da lesen wir Folgendes, Kapitel 28. Da tat Jesus auf sie zu und sagte, und sie sind so, ne, seine Jünger, seine Schüler, seine Freunde. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Zeit. Wir haben so dieses Bild von Mission, das, Jay, passt da so teilweise rein, oder? Dass Gott irgendwelche Leute beruft, alleine oder dann mit Partner oder Partnerin oder Familie, die gehen dann irgendwie in die Welt, erzählen vielleicht irgendwie von Jesus und oft entsteht da irgendwie so ein Missionswerk, so klassisch, was wir auch haben, ne? In Sambia, da ist ein riesiges Sozialwerk entstanden, richtig, richtig cool, das wächst weiter. Oder unsere Missionarin Petra Marek hat mehrere Vorschulen in Kambodscha gegründet und das läuft immer noch. Das ist so unser Bild von Mission. Aber was wir dabei übersehen, ist, dass dieser Auftrag, den Jesus uns ergibt, dass wir uns wirklich fragen, na, wie wird das denn eigentlich umgesetzt? Wo werden Menschen dann getauft? Wo werden Menschen gelehrt? Wo werden sie zu Jüngern, zu Azubis von Jesus gemacht? Wo lernt man idealerweise einen jesusgemäßen Lebensstil? Wenn du dann das Rest des Neuen Testamentes guckst, dann merkt man, das lernt man idealerweise in einer sogenannten Ortsgemeinde oder eben in einer lokalen Kirche. Und deswegen lieben wir als Lukas-Gemeinde gesunde Gemeinde, wo das geschieht, und wir versuchen eben solche zu gründen. Das Wort Mission ist verbunden mit einem anderen Wort, was sehr interessant ist, weil es gleichermaßen gehasst wird, innerhalb und außerhalb der Kirche. Und zwar ist es das Wort Evangelisation. Ne, wenn man Leuten außerhalb sagen würde, hey, ich bin gekommen, um dich zu evangelisieren, da werden die allermeisten sagen, boah, bleib mir bloß weg. Evangelisation ist verbunden mit Druck. Die Leute haben Angst, dass ich die so unter Druck setze, dass die sich bekehren müssen. Und das wollen die meisten Leute verständlicherweise nicht. Interessanterweise ist das Wort aber seit einigen, zumindest solange ich Christ bin, auch zumindest sehr ambivalent in christlichen Kreisen, weil Evangelisieren für ganz viele bedeutet, oh, ich muss den Leuten irgendwie von Jesus erzählen, weiß aber gar nicht, wie ich das machen soll. Und dann ist das für mich eher eine entmutigende Erfahrung und keine ermutigende Erfahrung. Und deswegen lässt man es lieber bleiben. Und das ist eigentlich total schade, weil was mit diesem Wort evangelisieren gemeint ist, einfach von der Sprache her, das ist einfach eine Übersetzung von diesem Wort aus dem Griechischen. Und wenn man es jetzt wirklich übersetzen würde, würde das heißen Frohbotschaften. Also wir sind aufgefordert zu Frohbotschaften. Das bedeutet, wenn man das Neue Testament liest und wenn man die ersten Christen richtig versteht, dann gehen die davon aus, dass ich selber erstmal total happy bin mit meinem Jesus. Und dass ich mich echt freue darüber, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Das ist so der Kern dieser ganzen Geschichte Evangelisation. Leider ist durch die Kirchengeschichte an verschiedenen Punkten, auch so in unserem Kulturkreis, ist aus Evangelisation, aus etwas, was zutiefst erstmal mit Freude und Dankbarkeit verbunden ist, sind gewisse Methoden geworden, Programme, Organisationen, die irgendwie versuchen, Jesus an den Mann und an die Frau zu bringen. Und dann muss man da mitmachen, obwohl das eigentlich nicht zu einem passt. Oder aber man guckt die Leute, die das machen und denken, naja, so froh sehen die eigentlich auch nicht aus. Man fragt sich, warum machst du das eigentlich? Und man vermutet, die sind irgendwie unter Druck und denken, das müssten die wohl so tun, um Gott fröhlich zu halten. Und das ist so ein bisschen die Spannung. Und wenn ich sage, dass die Grundlage ist, dass wir fröhlich sein sollen, froh mit Jesus, an Jesus, dann meine ich nicht amerikanisch, extrovertiert, happy, clappy, rosa Brille. Sorry, Amerikaner, ich weiß, ihr seid nicht alle so. Aber das ist manchmal so ein falsches Stereotyp. Sondern Freude bedeutet natürlich genauso, wie es zu dir und deiner Persönlichkeit und deiner Kultur passt. Ja, wir sind hier in Deutschland und wenn ihr jetzt aus so einem ganz traditionellen landeskirchlichen Gottesdienst kommt und vergleicht das hier zum Beispiel beim ersten Lied, da stehen ja Leute auf und klatschen so, dann denkt ihr, oh, das ist aber wirklich ein fröhlicher Gottesdienst hier und lebendig. Und wenn ihr dann in den afrikanischen Gottesdienst geht und dann merkt ihr, so hat Gott sich Freude vorgestellt. Na, und wenn die hier dann bei uns im Gottesdienst sind, dann, die kommen echt nicht auf Betriebstemperatur. Ne? Für die ist das so ein bisschen wie so eine, eigentlich wie so eine Beerdigung so ein bisschen. Und die wollen uns immer sagen, hör mal zu, Freunde, ihr wisst schon, dass Jesus auferstanden ist. Ne? Sieht so aus, als ob er bei euch immer noch im Grab lief. So, warum ist das so? Weil wir kulturell einfach unterschiedlich sind. Okay, und das ist völlig in Ordnung. Es geht halt deswegen darum, nicht eine gewisse Form zu kopieren, sondern ehrlich zu werden, freue ich mich eigentlich dran. Na, und ich weiß, für manche ist das eine echte Befreiung, ist das richtig cool, wenn man mal so die Arme hebt im Lobpreis, wenn man das mal so rausschreien kann, dass man Jesus lieb hat, das ist super. Und ich finde das auch manchmal gut, aber das ist zum Beispiel nicht meine Hauptform. Wisst ihr, wie ich meine Liebe und Dankbarkeit meistens ausdrücke in der Lobpreiszeit oder zumindest sehr oft, ist eigentlich, dass ich ruhig und still werde, weil meine Woche ist in der Regel voll. Ich bin eigentlich ein sehr aktiver Typ und habe auch viel so zu tun und viel Verantwortung und bewege auch viel. Und für mich ist dann manchmal so dieses Aktive noch so ein bisschen viel von mir. Und ich denke, oh, das habe ich schon unter der Woche. Das heißt, für mich ist zum Beispiel wichtig, dass ich ruhig werde und dass ich mir das so zusingen lasse und manchmal mitsinge, aber auch so zusingen lasse, wie schön Jesus ist und Evangelium und diese Wahrheit. Und es ist tatsächlich so, dass es bei mir eigentlich so wirkt wie Wasser auf dürres Land. Und in so einer Lobpreiszeit merke ich, wie mein Herz manchmal so weicher und weicher und weicher wird. Und mein Ausdruck, mein authentischster Ausdruck, dass ich Jesus lieb habe und unendlich dankbar ist, ist, dass mir ganz leise Tränen über die Wangen laufen. Das ist meine tiefste Form der Anbetung und der Dankbarkeit. Und deswegen herzliche Einladung, wirklich das zu finden, wo ihr sagen könnt, mir ist wohl in dem Herrn. Okay? Und da sind wir alle unterschiedlich, aber das ist was, was Gott uns schenken möchte. Und das ist die Grundlage von Evangelisation. Okay. Mit dieser Grundlage können wir Frohbotschaften. Okay? Und dann ist die Methode nicht so wichtig, dann ist die Form nicht so wichtig. Das heißt, wenn du das nicht hast, ist Evangelisation gar nicht möglich. Aber wenn du das hast und wenn du das immer wieder Freude schenkst, schenken lässt, diese Freude, dann wirst du Mittel und Wege finden, ganz normal in deinem Alltag, in dem, was zu dir passt, wo du immer mal wieder von Jesus erzählen kannst. Immer mal wieder für Menschen beten kannst oder was auch immer dann dran ist. So, was hat das mit Gemeindegründung zu tun? Das hat Folgendes mit Gemeindegründung zu tun. Es gibt so Forschung natürlich auch darüber, in welchen Kontexten Menschen am häufigsten die frohe Botschaft irgendwie so weitergeben und auch erfahren und Menschen gläubig werden. Und da ist so aktueller Forschungsstand, ist so, dass prozentual mehr Menschen in Gemeindegründung zum Glauben kommen, weil da natürlicherweise gefrohbotschaftet wird, als in großen etablierten Gemeinden wie uns. Prozentual. Ne? Genau, und das ist der Grund, weshalb wir Gemeinden gründen. Und Annalena, komm du mal nach vorne. Du bist jemand, den die frohe Botschaft erreicht hat, und zwar im Gemeindegründungsprojekt in Zehlendorf im Südwesten. Und genau, sag doch mal, wie ist das bei dir gewesen?
Ja, also bei mir war es so, ich wurde eingeladen und habe dort Menschen getroffen, die Jesus wirklich vertrauen und die ihm wirklich lieben. Und das hat mich total inspiriert und wollte dann unbedingt mehr davon wissen. Habe dann angefangen, Bibel zu lesen, habe dann auch das erste Mal gemeinsam laut gebetet und es war total neu für mich. Und ja, ich war einfach total erfüllt davon und wollte unbedingt mehr. Und ja.
Sehr cool. Du hast dann auch einen Alpha-Kurs gemacht. Das ist jetzt so ein Programm, wo man mehr so von Jesus wissen kann. Falls du im Südwesten bist, kurzer Werbeblock am 12.2. Donnerstag, also übernächsten Donnerstag, fängt dein Kurs an. Sehr zu empfehlen. Bei uns in Lukas läuft der schon. Übernächsten Mittwoch kannst du aber nochmal kommen. Dann kommt der dritte Abend. Ding, wenn du den noch einen mitnimmst, dann bist du noch mal dabei, sonst musst du ein halbes Jahr warten bis zur nächsten Runde. Werbeblock vorbei. Annalena, aber sag noch mal, was würdest du eben sagen, war so, wo du merkst, da war eben gerade diese Gemeinschaft vor Ort, dieses kleinere irgendwie hilfreich, im Vergleich hier zur großen Lukas-Gemeinde.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe die tieferen Beziehungen im Südwesten aufgebaut. Ich habe dort eine kleinere Gemeindegründung, wie ich dann herausgefunden habe, kennengelernt. Und dort wurde sich dann wirklich die Zeit für mich genommen, um Fragen zu klären und Zweifel sich anzuhören, einfach in einen tiefen Austausch zu gehen und wirklich Bindungen aufzubauen. Und diese Bindung kam nicht nur mit den Menschen, sondern halt auch zu Jesus. Und das war im Endeffekt das Große, was ich als Vorteil sehe. Und natürlich finde ich es auch total cool, wenn man dann gleich praktisch anpacken kann. Und in der Gemeindegründung kann man unglaublich viel tun. Und deswegen war das einfach eine super Verbindung da für mich. Ja.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das ist schon eine gute Überleitung. Was macht Gemeinde, was macht Kirche so im neuntestamentlichen Sinne so aus, wie wir das verstehen? Und ich möchte ein, zwei Verse aus der Apostelgeschichte 2 vorlesen. Das ist so, was wir so die Urgemeinde nennen. Das ist immer nicht ganz so einfach, weil das war kontextuell, kulturell natürlich sehr anders. Und dennoch sind da so Kernaspekte, werden da schon erwähnt, was für Gott wichtig ist in Gemeinde und wie man dann jede Zeit muss dann irgendwie gucken, Mensch, wie leben wir das denn? Also lesen wir mal, was da steht. Alle nun, die seine Botschaft, und seine Botschaft ist Petrus, der hatte gepredigt, dann, es ist der Kern, ne, der Jesus erst verraten hat und dann, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, Vergebung empfangen hat und dann gleich nicht anders konnte, als zu Frohbotschaften. Also, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jedem Tag dazu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Also da wird einfach aufgezählt, dass wenn das Gemeinde Jesu ist, wenn das Kirche ist, dann sind da diese Dinge vorhanden. Ne, da ist Taufe, da ist eine Lehre der Apostel, eine biblische Lehre, da wird das Abendmahl gefeiert, da wird zusammen gebetet, da ist eine ganz praktische Gemeinschaft. Und dann, wenn man weiterliest im Neuen Testament, kommt noch ein anderer Aspekt dazu, der auch total wichtig ist, weil Paulus war derjenige, der so am Anfang die meisten Gemeinden gegründet hat und der hat dann, wenn er weitergezogen ist, immer versucht, Leitungen einzusetzen. Und man weiß, wenn da so eine Gruppe ist, dann braucht es Leitung. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Leitung, die für Gemeinde wichtig ist. Die eine ist so ein bisschen praktisch orientiert. Im Neuen Testament heißen das die Diakone. Wir nennen die Bereichsleiter oder Dienstbereichsleiter. Und dann gibt's die Ältesten. Das ist bei uns so die Gemeindeleitung. Die ist so persönlich und inhaltlich, geistlich verantwortlich für diese Gruppe. Und es ist tatsächlich so, dass wir merken, zumindest in unserem Kontext, da liegt auch die größte Herausforderung, weshalb aus so einem Apfel nicht unbedingt der nächste Apfelbaum wird. Weil uns oft Männer und Frauen fehlen, die sagen, ich übernehme Verantwortung erstmal für eine Gruppe, vielleicht für einen Bereich und dann auch vielleicht für die ganze Gruppe. Und das hat verschiedene Gründe, wir gucken uns nachher so ein paar an. Einer ist aber auch tatsächlich, dass das ist so mein Key-Learning so aus den letzten Jahren in der Begleitung von Gemeindegründungen, dass Leitung tatsächlich auch relativ kompliziert ist und dass eine richtige Zusammenstellung vom Team auch tatsächlich so ein göttliches Geschenk ist. Warum? Weil es müssten drei Dimensionen abgedeckt werden. Die Beziehung zu oben, die Beziehung nach innen und die Beziehung nach außen. Und du brauchst quasi in Leitungsgremium Vertreter, die alle diese Dimension abdecken. Du brauchst die Beziehung nach oben ist, du brauchst Leute, die wissen, das Allerwichtigste ist hier, dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben. Dass wir verstehen, was Gott hier eigentlich möchte. Dass wir nah dran sind an Gottes Herzschlag. Das sind Leute, die beten und nicht nur sagen, wir müssten eigentlich mal beten, sondern die beten. Und idealerweise hat man noch ein, zwei Propheten, Prophetinnen da, die wirklich so gelernt haben, einfach das zu hören von dem und das zu empfangen, was sie denken, das ist jetzt dran. Dann braucht man Leute, die nach innen eine Gemeinschaft stärken. Und da gibt's zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist einfach strukturell. Da muss irgendjemand geben, der sich vernünftig um die Finanzen kümmert. Da muss jemanden geben, der sich mit Verträgen auskennt, mit so Basics von Vereinsrecht, der auf der Ebene einfach sicherstellt, dass der Rahmen da ist und funktioniert. Und natürlich auch nach innen Leute, die wissen und die das leben können, wie hier eine gesunde menschliche Gemeinschaft aufgebaut wird. Mit Mentoring, mit Seelsorge, miteinander verknüpfen, mit Leben teilen, mit Anteil nehmen. Das ist total wichtig. Und dann gibt's diese Dimension nach außen. Es braucht auch immer Leute. Wir nennen das Mission, Evangelisation, Diakonie oder so. Es braucht auch immer Leute, die sagen, hey, wir sind hier nicht nur für Gott da oder für uns. Wir sind auch immer für Leute da, die noch nicht zu uns gehören. Kirche ist auch immer Kirche für andere. Und ihr merkt, das braucht man da, was es gesund ist. Und das muss auch Gott schenken, dass das so zusammenkommt. Und deswegen ist das so ein ganz, ganz zentrales Gebetsanliegen, sowohl für uns als Lukas-Gemeinde, aber auch für jede Gründung. Dann kann man noch herauslesen aus der Apostelgeschichte 2, dass eine gesunde Gemeinde anscheinend eine gewisse Struktur hat oder gewisse Schwerpunkte, die irgendwie bespielt werden müssen in einer guten Art und Weise. Und ich lese das mal vor in Vers 46. Da wird Folgendes gesagt: Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Also die haben sich getroffen in Häusern und am Tempel. Und die Frage ist dann, was sind denn unsere Häuser heute und was ist unser Tempel? Also unsere Häuser, für die Lukas-Gemeinde, das sind so unsere Kleingruppen, manchmal heißen sie Jüngerschaftsgruppen in manchen Gründungen oder Hauskreise, sind natürlich hoffentlich auch die Familien in ihren Häusern, aber auch natürlich christliche WGs, von denen wir einige haben, das wären so diese Häuser. Und da geschieht so dieses engere Leben teilen, miteinander essen, Abendmahl zusammennehmen. Natürlich kann man viel besser Anteil nehmen, privat, an 12 Leuten vielleicht oder an 8 oder so und jetzt nicht an 400 hier am Sonntag. Das ist so die eine Dimension. Und wie gerade schon bei Annalena rausgekommen ist, so im Vergleich mit der Lukas-Gemeinde, wenn ich jetzt so die Gemeindegründung in Falkensee und Südwesten sehe, dann ist dieser Aspekt da glücklicherweise, natürlicherweise wesentlich besser ausgeprägt. Das heißt, die Art der Gemeinschaft da, dieses Miteinanderleben teilen, dass man da zusammen vor Ort wohnt und dieses Projekt so zusammen auf dem Herzen trägt, das ist schon richtig, richtig schön. Das ist wirklich eine enge Gemeinschaft. Und was man auch sieht, auch das Thema Gebet ist da viel mehr verankert. Wir haben auch so einzelne Leute, die so richtig stark im Gebet sind, aber da merkst du irgendwie, das ist irgendwie ein klar, ohne Gebet geht's nicht. Und das sind so die beiden sehr starken Funde da in den Gemeindegründungen, die Häuser. Und dann haben wir den Tempel. Was ist so unser Tempel? Natürlich ist es immer so, dass man die verschiedenen Gruppen, die verschiedenen Häuser irgendwie, bei uns ist es heutzutage sonntags, irgendwie sammelt. Und das ist so unser Sonntagsgottesdienst. Und ich habe so einen Wunsch oder so eine Vision oder was richtig cool wäre, wird jetzt nicht, keine Ahnung, ob das passiert oder so, aber wenn man so denkt, was wäre der Tempel heute in Berlin, eigentlich wäre das cool, wenn die Christen sonntags sich nicht in so verschiedenen kleinen Gemeinden wie hier treffen würden, sondern die im Westen treffen sich im Olympiastadion, die im Osten treffen sich in der alten Försterei, in Mitte treffen sich in der Uber Arena. Und so ein paar kleinere Gruppen vielleicht im Dom und in der GRDW. Weißt du, aber das sind so die Größendimensionen vom Tempel. Das ist einfach schön, wenn du merkst, da sind einfach Tausende, die da hingehen. Ich glaube, das hätte eine Zeugniskraft, die unglaublich schön wäre. Aber gut, das ist kein Wünsch dir was. Von daher, wir haben unser Sonntagsgottesdienst hier und der ist natürlich auch total schön. Und Jeff, komm du mal nach vorne. Jeff studiert Theologie. Sieht auch ganz gut aus, dass er irgendwann fertig wird. Und er ist Leiter unserer jungen Erwachsene bei Impuls und teilweise angestellt bei Südwest. Im Sommer dann hoffentlich noch ein bisschen mehr im Südwesten. Und ich weiß, dass es gibt so unter Christen manchmal so auch so strategisch, das eine ist wichtiger als der andere. So die Häuser sind eigentlich wichtig, die müssen wir stärken und dieser Sonntagsgottesdienst ist irgendwie nicht so wichtig, dass man so zusammenkommt. Die anderen sagen, nee, der Gottesdienst ist total wichtig, da kommen die Leute und so weiter. Und ich weiß, dass du das Spielchen nicht mitmachst sozusagen, sondern dass du wirklich sagst, dir ist beides total wichtig und du liebst beides. Und ich habe letzte Woche, du hast eine neue Kleingruppe gestartet und du warst einfach happy, weil du einfach, das war so cool zusammenzukommen. Aber ich weiß, auch einen richtig schönen Gottesdienst feierst du auch total. Nimm es doch mal mit mir hinein, warum denkst du, dass sowohl Häuser als auch Tempel sozusagen, Kleingruppe unter der Woche, großer Gottesdienst am Sonntag, warum ist das beides wichtig?
Ja, ich versuche es mal ein bisschen anders zu beantworten als im ersten Gottesdienst. Ich finde, Rüdiger hat schon sehr gut aufgezeichnet, warum es wichtig ist. Die einfache Antwort ist, weil es biblisch ist, weil Gott es sagt. Und was Gott sagt, ist gut für uns Menschen. Deswegen ist es gut, sowohl in kleiner Gruppe als auch in großer Gruppe zusammenzukommen. Aber ein großer Faktor für mich ist der Heilige Geist. Also ich glaube an die Allgegenwart des Heiligen Geistes. Ich glaube daran, dass der Heilige Geist in einem Gläubigen wohnt und uns ermutigt, uns stärkt. Aber auch an eine ganz besondere Manifestation des Heiligen Geistes, wenn wir uns um sein Wort, um Jesus, um sein Kreuz versammeln. Und das ist das, was ich erlebe. Also ich, hast du gut beschrieben, ich gehe mit einem breiten Lächeln nach Hause, weil ich erlebt habe, wie Gott wirkt durch sein Wort, durch das Miteinander. Und ich glaube, was für uns total wichtig ist, vor Augen zu behalten, ist, es ist ein unfassbares Privileg, sich treffen zu können. Ob es jetzt hier am Sonntag ist oder unter der Woche. Wenn ich an meine verfolgten Geschwister denke oder an Missionare, die jetzt keine christliche Gemeinschaft haben oder an sehr alte Menschen, an kranke Menschen, die können das nicht haben. Die können nicht hier sitzen, die können nicht hierher fahren, die können nicht zu jemandem nach Hause gehen. Es ist ein riesiges Privileg. Und was daran so schön ist, für mich auf jeden Fall, wir treffen uns hier, weil Jesus unser Herz verändert hat. Also ich habe mit Rüdiger keine Gemeinsamkeit, außer, dass wir vielleicht ganz gut im Fußball sind oder waren.
Auf alle Fälle waren, ja. Ja.
Das war's aber. Also das ist unsere Gemeinsamkeit. Das ist das, was mich mit dir verbindet. Und das, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall für mich ist es ein total bewegender Gedanke. Und Bonhoeffer schreibt es auch in seinem Buch Gemeinsames Leben sehr prägnant. Er sagt, der einzige Grund, warum wir uns treffen, ist Gottes Gnade. Es ist, weil Gottes Gnade in unserem Leben sichtbar wurde. Und dann, wenn wir uns treffen, das erleben wir hier, auch in Kleingruppen, was passiert. Wir hören Gottes Wort, ist natürlich total schön. Wir singen gemeinsam zu Gott, das ist die eine Sache, aber wir singen auch zueinander. Das schreibt zum Beispiel Paulus im Kolosserbrief. Und ich weiß zum Beispiel, Christoph sitzt hier. Ich weiß, er hatte herausfordernde letzte Wochen gehabt. Es war nicht einfach für ihn. Ich kenne Menschen hier, die sind krank, die leiden. Und mich bewegt es zu sehen, wie sie trotzdem Gott anbeten. Das ist für mich total ermutigend. Und einen Bibelvers, falls ich das noch sagen darf.
Natürlich, Jeff.
Preach. Tut mir leid. Ja, also ein Bibelvers, der total gut in diese Thematik passt, steht in Hebräer 10. Ich lese ihn kurz einmal vor, ab Vers 24. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Amen, Harry. Halleluja. Und was mich an dieser Passage wirklich beeindruckt ist, Paulus schreibt hier nicht, oder der Schreiber des Hebräerbriefs, wer auch immer das war, können wir im Himmel herausfinden. Paulus schreibt hier nicht, kommt, damit ihr eine schöne Predigt von Rüdiger hört oder damit ihr schönen Lobpreis habt. Er sagt, versammelt euch, um euch anzuspornen, um euch zu ermutigen. Also die Blickrichtung ist nach außen. Ist nicht so sehr, ich komme jetzt morgens hierher und fühle mich ganz wohlig und hoffentlich gehe ich noch wohliger nach Hause mit einem schönen Wort vom Pastor und dann geht es mir gut. Ich glaube fest daran, dass wenn wir einander ermutigen, einander anspornen, wir auch darin selber Segen empfangen. Also so beschreibt es die Bibel auf jeden Fall. Ein letzter Gedanke, dann bin ich hier weg. Tut mir leid. Es begeistert mich aber. Ein letzter Gedanke. Ich glaube nicht, dass sonntags zusammenkommen oder Kleingruppe, dass es ein Event ist, wo man zusammenkommt wie beim Kinobesuch und dann lässt man sich beschallen und dann geht man wieder nach Hause. Ich stelle es mir viel eher so vor, dass, stell dich ein Kind vor, das adoptiert wurde und nach Hause kommt, also bei der neuen Familie und fragt dann, Papa, ist das jetzt meine Familie? Und dann sagt der Papa, ja, das ist jetzt deine Familie. Und das ist das Schöne am Evangelium, es hat diese vertikale Ebene, also nach oben. Wir können sagen, aber lieber Vater, also Papa, ist das meine Familie? Und diese horizontale Ebene, wir können uns jetzt Brüder und Schwestern nennen. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, um die Schleife zu schließen, wir nennen uns Brüder und Schwestern, obwohl wir vielleicht nicht so viel miteinander gemeinsam haben. Aber ihr seid jetzt meine Familie, ob ich das will oder nicht, aber weil Jesus uns gerettet hat, weil Jesus sich uns offenbart hat, gehören wir zusammen. Mein letzter Satz. Gottesdienst, Christsein, Kleingruppe, was auch immer. Ist kein Event. Für mich ist es eine Familie. Das Zusammenkommen als Geschwister und Gott anzubeten. Amen.
Sehr cool, vielen Dank. Und jetzt noch, weil du eben hier bist, ne? So Gemeindegründung hat ja auch immer einen Bedarf, wir haben auch einen Bedarf, aber wenn du sagst, was ist so das Hauptgebetsanliegen oder eins der Hauptgebetsanliegen für Südwest und ich weiß, Falkensee ist ähnlich, genau, worüber können wir beten?
Genau, bei uns ist es so, dass wir primär etwas ältere Menschen haben, was wir total schön finden.
Das bin ich, okay? Genau. Ältere Menschen meint er mich. Also unsere Generation, meine Generation ist gut vertreten, okay?
Also Rüdiger, das ist gut. Ja, aber wir wünschen uns total, dass junge Leute am Start sind, also dass junge Leute dazukommen. Unsere Ausrichtung ist natürlich, wir sind da, damit wir Menschen erreichen wollen, die Jesus noch nicht kennen. Wir brauchen aber auch Leute, die Jesus lieben, die stabil sind, die am Start sind. Und wir würden uns wünschen, dass junge Leute dazukommen, ob sie Kinder haben oder Single sind, ist total egal. Aber das ist so unser Wunsch. Und genau, mehr von Rüdiger
gleich. Cool, vielen, vielen Dank, Jeff. So, und jetzt die Frage, wie gründen wir Gemeinde? Das letzte Frage. Genau, und da ist dieses Bild vom Apfelbaum, kommt da wieder, und so der technische Begriff davon, so auch im christlichen Kreis, Thema Multiplikation. Ich lese mal einen Vers daraus vor aus dem Neuen Testament, wo das sehr deutlich wird. 2. Timotheus 2, Vers 2, also da ist dieser Gemeindegründer Paulus, ne, das ist so der Profis, und dann hat er ein Kind im Glauben, so nennt er es, genauso wie Jeff gerade gesagt hat, er empfindet sich als geistlichen Vater, und das ist so sein geistlicher Sohn, die haben eine ganz enge Gemeinschaft, und an den schreibt er einen Brief, und da schreibt er Folgendes: Und du, mein Kind, lass dich stärken in der Gnade, die uns in Christus Jesus geschenkt ist. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Und das Spannende ist, dass in diesem Einsatz 4 Generationen quasi von Christen genannt wird und eben schon so zwei Bäume, wenn du so willst. Also, ne, das erste Paulus, als erster, der schreibt an Timotheus. Und der Timotheus soll das, was er von Paulus empfangen hat, treuen und zuverlässigen und lehrfähigen Menschen weitergeben, damit die das auch wieder weitergeben. Okay, das ist so die Logik davon. Und am Ende steht da dann irgendwann Paulus und Timotheus 2.0, 3.0, 4.0. So ist das gedacht. Und jetzt die Frage, okay, was für Leute werden hier angesprochen, aber auch ganz konkret, was für Leute suchen wir in der Lukas-Gemeinde, in den Gemeindegründungen? Und wir suchen Leute, die fett sind. Das ist natürlich für manche jetzt vielleicht so ein bisschen, wie nennt man das, offensive, was gibt's da, wie heißt das? Also ist jetzt nicht so nett jedenfalls. Und zwar, wir versuchen ja eher so auf körperlicher Ebene, viele von uns, einige von uns, eher abzunehmen. Oder wir sind schon froh, wenn wir unser Gewicht halten können. Geistlich gesehen ist uns hoffentlich klar, dass wir alle zunehmen sollen. Na, und deswegen ist es gut, wenn wir fetter werden. Und das Wort habe ich genommen von, das ist so ein Akronym aus dem Englischen, deswegen, na, das ist eine Abkürzung für Faithful, Available, Teachable. Also, das heißt, wie in diesem Text, na, wir brauchen Leute, die faithful sind, sie sind treu und zuverlässig. Eine Grundeigenschaft sozusagen der Mitarbeiterleitung, treu und zuverlässig. Dann available, das ist so der Punkt, der gerade so mit am umkämpft ist, weil unser Leben alle so voll ist, haben wir oft richtig coole, fitte Männer und Frauen, die aber sagen, sorry, ich habe einfach keine Zeit oder ich habe keine Energie. Dann ist es natürlich schwierig. Und der dritte ist mehr so eine Charakter, mehr so eine Haltung, dass man lehrwillig ist, ne? Dass man sagt, ich lasse mir auch mal was sagen, ich lasse mich vielleicht auch mal kritisieren im Sinne von, hey, so ist vielleicht besser. Aber diese Grundhaltung des Teachable heißt, ich möchte wachsen, ich möchte lernen. Es ist okay, ich kann es jetzt noch nicht so, aber es ist gar nicht schlimm, sondern ich will wachsen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das vergleichen mit den Kompetenzen oder mit den Dingen, die wir in unserer Gesellschaft immer suchen. Das ist so Kompetenz. Aber hier steht nicht, du musst kompetent sein. Du musst nur sagen, ich würde gerne in dem Bereich kompetent werden irgendwann. Aber du musst es nicht sein. Du musst kein Geld mitbringen. Du musst auch keinen Bildungsgrad mitbringen. Du musst nicht intelligent sein. Ist alles nicht wichtig. Okay? Du musst treu und zuverlässig sein. Du musst Zeit und Energie haben. Und du musst sagen, ich würde gerne wachsen wollen. Und so geht das. Ich erinnere mich an Barbara. Viele von euch kennen Barbara Durmann. Sie ist so eine, die ist Verantwortung für Gebet, sage ich mal, in allen Dimensionen. Aber die ist so auch nicht auf die Welt gekommen. Ich erinnere mich, dass Barbara mal erzählt hat, da war eine Frau vor Jahrzehnten, die einfach unglaubliche Power im Gebet hat und eine prophetische Gabe. Und Barbara hat das erlebt und gesagt, das will ich lernen. Da will ich hineinwachsen. Die hat nicht gesagt, oh, das hätte ich gern, aber ich habe nicht, schade. Sondern da ist eine Sehnsucht ins Herz gelegt worden. Gott, wenn du das aus mir machen würdest, das wäre so schön. Ja? Und dann guckt man sich diese Leute an und umgibt sich mit den Leuten, die solche Begabung haben. Dann liest man Bücher in die Richtung. Ne? Aber ich würde sagen, ich möchte wachsen. Ich nehme was an, was noch nicht in meinem Leben ist. Und so funktioniert das. Und solche Leute suchen wir. Und dieses Prinzip der Multiplikation scheitert oft daran, dass wir diesen Begriff fähig, andere zu lernen, falsch verstehen. Weil wir immer denken, das ist so intellektuell. Dass man denkt, so, das hat mit biblischer Lehre zu tun, da muss man so Prediger sein wie ich. Oder dann denkt so Lehrer in der Schule oder Professoren an der Uni, darum geht es überhaupt nicht. Es geht tatsächlich nur darum, das weiterzugeben, was natürlicherweise in mir lebt. Ganz praktisch, es gibt eigentlich immer großen Bedarf an Technikern und Musikern. Und da bin ich völlig nutzlos, um die zu lehren, weil ich habe da keine Ahnung. Okay? Aber Musiker und Techniker können andere Leute anleiten, damit die wieder Leute anleiten. Und so ist es auch. Ne? Kleingruppenleiterinnen können Co-Leiter anleiten, ältere Mitarbeiter in der Kinderkirche können Jüngeren anleiten. Und so funktioniert ganz natürlich, übernatürlich auch Gemeindegründung. Das ist eigentlich so der Schlüssel, der Kern. Also etwas, was eigentlich, so wie Gott es immer vorstellt, wie es auch im Natürlichen ist, so auch im Übernatürlichen. Jay fängt an und er gibt das weiter, was Gott ihm so als Pionier und als Evangelist und als Netzwerker aufs Herz gelegt hat. Und da sind ein paar Leute, die sagen, ah, okay, und die übernehmen das. Und dann kommen Leute wie ich vielleicht als Lehrer und Pastor und Seelsorger und die geben weiter, was die gelernt haben. Dann kommen Kleingruppenleiter und Leiterinnen, die geben die weiter, was die gelernt haben. Dann kommen die Beter und die Propheten und dann beten die mit anderen und dann sagen, ah, wir können ja auch beten. Und so multipliziert sich das und so kann, wenn Gott Gnade schenkt, aus verschiedenen Äpfeln kann die Saat in die Erde fallen und es entsteht ein neuer Baum. Okay, soweit. Also, darum ging es heute. Gemeindegründung, warum machen wir das? Was ist für uns eine Gemeinde, was ist da wichtig? Und der dritte ist, wie machen wir das? Und wir haben jetzt eine Anbetungszeit. Und ich möchte euch für diese Zeit drei Fragen mitgeben, dass ihr das so vor Gott bewegen dürft. Müsst ihr auch jetzt machen, vielleicht auch unter der Woche. Und wenn da keine Frage für euch dabei ist, dann singt einfach mit und nehmt diese Zeit. Aber es könnte sein, dass ich hoffe, dass zumindest eine Frage für jeden von euch dabei ist. Und zwar die erste Frage ist tatsächlich von dieser Frohbotschaft. Hast du Freude am Evangelium? Hast du Freude an Jesus? Und nicht jetzt zu sagen, besonders wenn du länger, oh, ich habe eigentlich keine Freude, alles ganz schlimm. Nee, sondern mal zu sagen, nee, die ist mir irgendwie verloren gegangen. Oder vielleicht bist du ganz neu und denkst, diese Freude, warum soll ich mich an Jesus freuen? So. Und das einfach mal zu sagen, Gott, Freude ist dir irgendwie wichtig. Das ist so die Grundlage von allem. Schenke dir das. Öffne irgendwas in mir, dass ich das von dir empfangen kann, diese Freude. Das so als erster Punkt. Zweite ist, willst du fett werden? Willst du geistlich wachsen? Ne? Und da kann sein, wo muss Gott, will Gott da bei dir ran? Geht's mehr so um deine Zuverlässigkeit und Treue? Geht's mehr darum, dass du denkst, ey, mein Alltag ist so zugeballert, hier geht gar nichts? Und Gott mal zu fragen, Mensch, darf Gott vielleicht das ein oder andere aus deinem Alltag auch streichen? Gott, nicht ich als Pastor, okay? Gott. Einfach mal fragen, gibt's da eventuell doch mehr Zeit und Energie? Oder das andere merkst du, darf Gott dir eine Sehnsucht ins Herz legen, wo du sagst, das kann ich eigentlich nicht, aber ich würde mich so freuen, wenn das wachsen würde. Das sind so die drei Fragen, die ich dir... Ah nee, das war jetzt die zweite. Und die dritte ist, willst du dich senden lassen? Erlaubst du Gott zu sagen, ah okay, hier ist etwas, da ist dein Platz für eine gewisse Zeit. Go. Es könnte innerhalb von der Lukas-Gemeinde sein, eine Kleingruppe, irgendein Arbeitsbereich. Natürlich gerne auch in die Gemeindegründung, Falkensee, Zehlendorf. Vielleicht spricht der Herr aber auch zu dir. Ich würde mich riesig freuen, eine neue Gemeinde irgendwo zu gründen. Genau, auch der Frage, willst du dich senden lassen? Oder aber natürlich auch in Ergänzung zur letzten Woche, vielleicht neu senden zu lassen in einem Bereich, in deinem sozusagen Alltag, Job, Familie, keine Ahnung, aber diese Grundbereitschaft, hey, Herr, hier bin ich, sende mich. Gut, ich würde noch beten vor der Anbetungszeit. Ihr dürft gerne schon dazu aufstehen, wenn ihr mögt. Lieber Vater, ich will dir danken für deine Liebe zu uns, wie Jeff gesagt hat, dieses große Vorrecht, deine Kinder sein zu dürfen, Teil deiner Familie sein. Du, unser Abba, lieber Vater, Herr Jesus, unser großer Bruder, so etwas Schönes. Herr, dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass so die Grundlage von all dem, was wir irgendwie tun und lassen könnten in dieser Welt, dass das immer diese Grundlage der Annahme und der Liebe ist. Und danke, dass für dich Freude so etwas Kostbares ist. Wir alle könnten dir zig Gründe aufzählen, wo so viele Dinge sind, wo wir eigentlich trauern müssen, und das tun wir auch, und auch ärgern und all das. Und ja, aber ich danke dir, dass du möchtest, dass diese durch Trost und durch Schmerz und durch Herausforderung, danke, dass du ein Gott bist, der immer wieder Freude schenken möchte und dass die durchbrechen darf. Und dass die fest sein darf und dass das so die Grundlage sein darf. Gib du uns eine Freude über unsere Rettung. Gib uns die Freude an deiner Liebe. Eine tiefe Dankbarkeit. Darum möchte ich dich bitten. Und diese Haltung von der Maria, deine Magd, dein Knecht, dein Kind. Hier bin ich. Sende mich. Lass geschehen mit mir nach deinem guten Willen. Hab du Dank dafür. Amen.